Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen.
Neue Woche, neues Glück.
Ja, Glück ist immer gut. Das kann man nie genug haben.
Ja. Mhm.
Gut. Und nie genug haben kann man auch Sponsoren oder Kooperationspartner. Und deswegen ist heute wieder die Firma Rademacher an Bord. Und sie unterstützt uns auch wieder zur Folge 388. Und wer auf der IFA war, der hat sich auch bestimmt bei Rademacher mal umgeschaut, was es alles so Neues gibt. Und sie haben da wirklich einen sehr schönen Messeauftritt hingelegt, muss ich sagen. Ich war zwar nicht auf der IFA, aber ich habe das alles per Social Media verfolgt, Instagram-technisch. Haben sie das gut auch in die Welt hinausgetragen, für alle diejenigen, die nicht vor Ort waren. Fand ich sehr interessant. Mhm. Die haben da wirklich eine schöne Rundum-Informationswelle aufgebaut. Ja, haben sie gut gemacht. Die wissen, wie es geht mittlerweile. Hm? Mhm. Gut, dann wie gesagt nochmal recht herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung der heutigen Folge.
Dankeschön.
Ja, gut. Wir haben Trauer zu tragen. Hast du auch etwas getrauert?
Ich war ganz überrascht, wenn du jetzt auf den Herrn Colani ansprichst. Mhm. Ich wusste nicht, dass er noch unter uns weilt, um es mal so auszudrücken.
Ich wusste nicht, dass er so alt war oder dass er schon so alt war.
Okay, er war ja schon sehr aktiv und eines fortgeschrittenen Alters, als er, sagen wir mal, noch so noch irgendwie nicht realisierbar, aber oder wahrnehmbar war. Und da hatte ich heute auch einen sehr schönen Tweet gesehen vom Timo Hetzel, wo er es ja unter anderem von dem Colani Tower hatte, also von einem PC-Gehäuse, was von Colani designt war, und das wäre auch fast mein erster PC geworden damals. Deswegen habe ich da mit Timo dann auch mitgefühlt, ja, mit seinem Tweet. Und ja, das war eigentlich auch fast so die Zeit, wo er halt vom Namen her ziemlich präsent war, weil er hatte seine Finger quasi in jedem dritten Designprojekt gefühlt drinne. Und die letzten Jahre habe ich da eigentlich nichts mehr gehört jetzt von ihm und war dann, wie gesagt, jetzt A, überrascht über die Nachricht und B, dass er überhaupt, noch unter uns quasi war.
Ja, ja, wie gesagt, 91 Jahre ist er geworden und den Tower, den du eben angesprochen hattest, das war ja ein Produkt, was er für Phobis designt hat. Phobis gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. Und die waren da ja ganz clever, Phobis. Die haben ja quasi mehrere Geräte gehabt, also mehrere Gerätekategorien und Klassen. Und sie haben quasi das Grundgerüst so gelassen. Also alles, was sich hinter der Blende befindet, war komplett gleich. Und bei den verschiedenen Geräten haben sie einfach nur die Frontblende ausgetauscht. Also es gab ja diesen Sky Tower zu der damaligen Zeit. Das war das Schwestergerät von dem Gerät. Und haben sie einfach nur die Kunststoffblende ausgetauscht und haben dann die Colani-Blende vorgesetzt. Und die Colani-Blende war im Endeffekt auch ein anderes Diskettenlaufwerk, andere Festplattenrahmen, weil da gab es dann Wechselfestplattengehäuse, wo man dann die Platten rausziehen konnte. Das gab es damals ja alles. Und das war halt alles so ein bisschen rundlich. Und das ist dieses typische Colani-Design. Das war ja sehr organisch und sehr rund, was er da als Designsprache hatte. Und hat mir ganz nett und ganz gut gefallen. Aber einen Colani-Tower hatte ich nicht. Aber ich hatte eine Colani-Maus. Und die war sehr, sehr ergonomisch und ich habe die wirklich jahrelang benutzt, bis sie quasi nicht mehr funktionierte. Und im Endeffekt sehen wir heute ähnliches Design bei der Logitech Master MX oder MX Master, wie heißt die jetzt? Nee, MX3 und MX2. Die sind ja recht gleich vom Design und die sieht mehr oder weniger genauso aus wie die damalige Colani Maus im ganz groben Sinne hat sich da auch Logitech ich will jetzt nicht sagen inspirieren lassen, aber man sieht da so schon diese ergonomische Handform und Logitech tut so, als ob sie die Ergonomie quasi neu erfunden haben, aber das gab es schon jahrzehntelang davor in Form einer Colani-Maus. Ja, so war das.
Ja. Auch ein sehr netter Thread bei Twitter war, da hatte ein Twitter-Nutzer, das wurde mir per Retweet in die Timeline gespült, gefragt, ob er auch Seige designt hat. Und dann kamen prompt die Antworten auch mit Bildern, wo er dann seine Seige quasi präsentiert hat. Also das war dann schon,
Ja. Ja. Er war halt auch sehr klar in seiner Ansprache und sehr deutlich und auch sehr polarisierend. Also ich weiß noch, wo der damals der erste ICE, also der Zug von der Bahn rauskam, wo er sich über das Design aufgeregt hat, dass das Ding völliger Mumpitz ist und Stromlinienform geht ganz anders und die haben noch, also da hat er sich derartig aufgeregt. Ich habe dieses Interview noch vor Augen, wie er da abgegangen ist, wie ein Zäpfchen. Also das war Wahnsinn.
Ja, er hatte ja auch ein eigenes Zugdesign vorgestellt.
Ja. Ja. Und er hat ja auch so einen LKW für Mercedes designt, der wirklich auch heute immer noch extrem futuristisch aussieht, aber auch nie in Serie gegangen. Aber die CW-Werte waren beeindruckend von dem Fahrzeug.
Wow, jetzt verwechsel ich den, glaube ich. Das war aber nicht dieser flache, der unter den Auflieger gefahren ist. Das war ein anderer, ne?
Den hat er auch designt, aber der erste, der rauskam, war dieser große, wo so eine vorne wie so eine Helikopterkapsel, es sah aus wie so eine Helikopterkapsel vorne. Ah, und okay, der Fahrer auch, saß quasi in der Mitte. Und das Ding gab es auch schon, ich glaube, Anfang der 2000er.
Ja, genau. Eben, ich habe schnell mal bei Google eingegeben, ja, stimmt. Ja, der hatte unterschiedliche, der hatte mehrere Designs gehabt bei dem LKW, genau. Einer sah ja auch aus wie, wie diese verrückte Reise im verrückten Bus oder so. Dieser ja, Film. Ja. Ja. Ja, stimmt. Ja, das andere also, war ein anderes Design. Ja, genau, da gibt es halt zig Designs von ihm im Bereich LKW, aber ja.
Ja, mehr also schwierig als. Tolle Dinge gemacht, ja. So ist es. Gut, rest in peace. Ja.
Genau.
Gut, dann lass uns doch mal ein bisschen Nachlese betreiben zur Keynote der letzten, letzte Woche war es doch, ne? Da gibt es jetzt noch so ein paar neue Fakten und neue Hintergründe. Und die ersten Gerüchte, die aufgetaucht sind, die leider noch nicht hundertprozentig bestätigt worden sind, da werden wir bis Freitag warten müssen. Also wir nehmen heute am 18. auf und am Freitag ist ja der offizielle Start, Verkaufsstart und am 20. Und da wird ja auch hoffentlich iFixit pünktlich ein Gerät in die Hände bekommen und die werden das dann auseinandernehmen. Und dann werden wir über dieses Gerücht wohl Klarheit haben, weil der Sony Dickinson, das ist ein relativ bekannter Leaker, der hat gesagt, dass das bilaterale Laden hardware-technisch vorhanden ist, nur Apple hat es nicht softwaremäßig freigeschaltet. Und das hat er angeblich aus sicheren Quellen. Was das zu bedeuten hat mit den sicheren Quellen, da ist natürlich ein Fragezeichen dahinter. Man kann es natürlich erst dann sagen, wenn man das Gerät aufgemacht hat und geguckt hat, ob da irgendwo eine Spule ist. Eine Spule wird natürlich drin sein für das Laden des Gerätes an sich selbst, aber ob da irgendwo eine Technik drin ist, die auch dementsprechend den Strom abgeben kann. Und ich bin gespannt. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass Hardware vorhanden ist, die erst per Software erweitert wird oder per Software freigeschaltet oder aktiviert wird. Das hatten wir ja schon öfter.
Ne? Ja, das ist ja mittlerweile in der Automobilindustrie ein Trend. Gerade Tesla ist da ja auch führend, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber die machen das ja auch. Du kannst dich ja auch im Nachhinein noch dafür entscheiden, bestimmte Features dann freischalten zu lassen gegen Bezahlung. Und das ist, denke ich mal, da hatten wir nicht sogar schon mal vor einiger Zeit darüber gesprochen. Das ist auf jeden Fall was wahrscheinlich immer mehr und mehr kommt, ja. Gerade auch im Softwarebereich haben wir es ja. Und wie viel Software steckt heute in einem modernen Auto? Ja, das würde sich anbieten. Auch von der Vereinfachung her, du hast die Technik drin. früher oder später ja, wird es wahrscheinlich dann doch jemand haben wollen und dann kann er es per Software gerade freischalten lassen. Macht, denke ich mal, bei Funktionen, wo die Technik oder wo die Technik vielleicht auch für andere Sachen schon eingesetzt wird und du Zusatzfunktionen nur dann, wie gesagt, per Software dann aufsetzt, durchaus Sinn. Ja, und warum dann nicht auch in einem Smartphone?
Ja, und
so, solange Feature, es nicht dann so sein wird, dass du dein GPS extra bezahlen musst,
ja.
Dein Navi beziehungsweise eventuell das Telefonieren nochmal extra, ja.
Ja, das wäre etwas suboptimal, ja. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass das drinsteckt, dieses bilaterale Laden, und dass das im Moment aus welchen Gründen noch immer für Apple noch keinen Sinn macht, das zu aktivieren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das mit den Bluetooth-Trackern respektive diesen kleinen Teilkonkurrenten zu tun hat. Dass es einfach daran liegt, dass das Ding über die bilaterale Geschichte aufladbar ist, dass das irgendwie zusammenhängt, dieses ganze Thema, und dass die gesagt haben, okay, wir präsentieren es dann zusammen, wenn der Teil draußen ist, aktivieren wir per Software-Update, oder der Teil-Konkurrent draußen ist, aktivieren wir per Software-Update auch die bilaterale Ladefunktion. Obwohl, wenn man es richtig betrachtet, man könnte ja schon die AirPods damit aufladen oder respektive man könnte ja sogar ein anderes iPhone damit aufladen. Obwohl in meinen Augen ein anderes iPhone damit aufzuladen wenig Sinn macht. Ich sehe das Ding eindeutig in dem Bereich Apple Watch, AirPods oder vielleicht sogar den Akku der Teils dann aufzuladen, wie sie auch immer heißen mögen, wenn die von Apple rauskommen, keine Ahnung. Falls sie überhaupt eine QI-Lademöglichkeit haben, diese Teilgeräte, das ist ja auch noch die Frage. Weil weiß man ja auch nicht, wie das aussieht. Ja. Gab es ja die wildesten Gerüchte mit ausnehmen wechselbarer Batterie und hin und her. Keine Ahnung. Ja, ich würde mich jedenfalls freuen über das bilaterale Laden. AirPods technisch noch, macht das Sinn.
Ich bin da ja immer noch sehr skeptisch. Und ob es das über das Prototypenstatus hinaus in die Serie geschafft hat, ich weiß es nicht.
Ja gut, ich meine, Hexenwerk ist es nicht. Marktbegleiter machen das ja, schaffen das ja auch. Also sprich, wie heißen sie denn? Samsung macht das ja auch. Also es ist ja keine
Ahnung, machen die das?
Ja, ja, die haben das im S10 ist das implementiert, ja.
Für?
Wie, für? Zum für Aufladen was? Von den Wireless-Kopfhörern zum Beispiel. Ah, die haben ja auch so, okay. Die Konkurrenten, die Konkurrenzprodukte zu den AirPods haben sie auch draußen. Earbuds, irgendwie heißen die von Samsung, Namen habe ich jetzt nicht präsent.
Okay, gut, wusste ich jetzt nicht.
Ja gut, Android ist ja auch nicht so unsere Kernkompetenz.
Ja.
Aber die haben das auch. Ja. Also ist jetzt kein großartiges Hexenwerk, meiner Meinung nach. Schauen wir mal. Ja, Mai. Gut. Gut, und dann geht's weiter. Das ist ja auch so ein Thema, wo man sich auch noch einen Kopf fassen kann. Das neue iPad ist dementsprechend, fliegt aus dem kostenlosen Office-Programm raus. Also man konnte ab der gewissen Zollgröße oder wenn man unter einer gewissen Zollgröße ist, dementsprechend das Office-Package oder besser gesagt die elementarsten Funktionen, ich glaube komplett alle Funktionen waren da auch nicht freigeschaltet, aber die wichtigsten Funktionen konnte man kostenlos dann nutzen. Das ging bis 10,1 Zoll und das neue ist ja 10,2 Zoll groß, also das iPad der siebten Generation. Und da gab es nochmal eine Nachfrage von den Kollegen von iFun, die haben nochmal bei Microsoft nachgefragt, ob das jetzt auch wirklich so ist. Und da gab es ein kurzes Statement, es ist weiterhin korrekt, dass die private Nutzung der Office Mobile Apps kostenlos ist, bis 10,1 Zoll. Das war ein Statement einer Microsoft Angestellten, die für den Bereich zuständig ist. Ja, muss man so hinnehmen, muss man so akzeptieren. Schade, dass es da auf 0,1 Zoll
ja, okay, hapert. Irgendwo so, musst du die Grenze ziehen und bis jetzt hattest du halt Glück, dass es die Grenze halt so war und du konntest es halt nutzen. Aber das ist ja jetzt auch keine Neuigkeit. Ja. Microsoft hat ja vor langer Zeit, oder was heißt vor langer Zeit, aber mit der Einführung der Apps ja schon gesagt, dass auf kleinen Displays die Nutzung halt möglich ist. ohne zu bezahlen. Und ja, jetzt hast du halt das Pech, dass die Geräte oder die Displays immer größer werden. Und wie gesagt, irgendwo ist halt eine Grenze und jetzt haben wir sie halt erreicht. Ja, ist dumm gelaufen. Ja. Ich würde mir es auch anders wünschen, gerade dass Microsoft vielleicht gesagt hätte, die Mobile-Apps-Nutzung ist generell kostenlos. Gerade, aber ja, wie gesagt, sie machen es halt so. Sie haben halt immer gesagt, auf kleinen Displays, ja, ist der Nutzen jetzt für Office nicht so der Bringer. Ja, das fängt, oder Spaß in Anführungszeichen, macht es erst ab der in der Größe. Und die liegt halt nun mal, ja, keine Ahnung, wie auf die 10,1 gekommen ist. Ich schätze wahrscheinlich eher bei 9, irgendwas angesiedelt, aber egal.
Naja, da war man ja damals safe, weil die meisten iPads halt 9,7 Zoll hatten. Also war man da ja dementsprechend sehr sicher unterwegs. Aber das hat sich halt geändert. Und diese Richtlinie, die sie da rausgegeben haben, das war halt auch vor 4 Jahren.
Genau.
Und ja, da war die Welt noch ganz anders.
Ja, ja, ja. Und so ja, man muss halt auch sagen, ja, der im Tablet-Markt, ja, was hast du denn da außer iPad? Surface ist ja jetzt auch schon wieder ein richtiges Windows.
Ja. Naja.
Von daher.
Ja, das Windows RT, das war ja ein Schlag ins Wasser.
Ja, ja. Wobei ich bin da nach wie vor noch ein Fan von. Die Technik an sich, beziehungsweise die Art und Weise, wie sie da halt mit den Tiles gearbeitet haben, war schon eine sehr gute Idee. Das Problem war halt die Positionierung und das, der Verkauf, ja, und vor allem auch der Desktop-Modus, und dann hatten sie ja für ARM damals die Office-Anwendungen noch, ja, und erklär mal einen normalen, in Anführungszeichen, Nutzer den Unterschied zwischen RT und Windows, ja, wenn Microsoft selbst sagt, es ist Windows.
Ja.
Das war schon sehr schwierig oder ein bisschen falsch angegangen von Microsoft damals.
Ja, ja.
Und irgendwo in der Schublade habe ich das Gerät sogar noch.
Ach, du glaubst gar nicht, was ich in irgendwelchen Schubladen noch für IT-Leichen habe. Also das ist der Wahnsinn.
Und klar, ich habe mir es damals auch nicht neu gekauft, sondern irgendwann, als der Preis korrekt war, hast du mal bei den Gebrauchtgeräten zugeschlagen. Und dich dann geärgert, als es eingestellt wurde im Prinzip. Aber für die Zeit war es eigentlich schon was ganz Nettes, ja.
Ja.
Ja. Ja, und wenn man jetzt mal guckt, Windows ARM. die bräuchten halt ARM-Chips, ja, wie sie Apple baut.
Och, das bräuchten viele.
Ja, dann wird es vielleicht auch was mit Windows auf ARM.
Ja.
Aber mein Gott, so lange wird es auch nicht mehr dauern. Das ist, denke ich mal, gerade im Mobile-Bereich ist ARM nach wie vor die Zukunftstechnologie, ja.
Ja, absolut. Also wenn Apple so weitermacht, dann geht da richtig
Wobei, noch nicht mal mobile nur, Serverbereich ja durchaus auch, ja. Aber was hat unser eins mit Servern zu tun, ja?
Naja, es kommt ja von Dell, die haben ja einige Server auf ARM-Technologie draußen und die dementsprechend da schon in einigen Bereichen auf ARM-Technologie setzen, macht ja auch Sinn, weil die Dinger sind recht stromsparend und wenn so ein Server logischerweise 24/7 läuft, dann kann das schon Sinn machen, da stromsparende Prozessoren einzusetzen, ganz klar.
Ja. Ja.
Gut. Dann geht's weiter. Es ist jetzt ans Tageslicht gekommen, was sich Apple unter Exklusivität vorstellt in Bezug auf den Arcade-Spieledienst. Und wie kann man sagen, wie steht so schön in der Überschrift, exklusiv ist nicht gleich exklusiv. Es sieht nämlich so aus, dass die Spiele nicht hundertprozentig exklusiv sind. Das heißt, sie können sowohl für Nintendo Switch, für Sony und andere Mobile-Gaming-Plattformen kommen, nur nicht
nein,
Android.
Nee, welche Mobile-Plattformen hast du denn?
Ja, du hast die Switch, du hast Sony
und du hast... die Vita ist tot. Du hast im Prinzip nur die Switch und die Switch ist ein Hybrid. Das ist eine Mobile- oder eine Home-Konsole, die du auch mobil nutzen kannst. Wobei sie eigentlich mehr eine Mobilkonsole ist, die du auch zu Hause an den Fernseher anschließen kannst, meiner Meinung nach. Aber ansonsten hast du mobile nichts. Du hast
ja, du hast ja die,
und das war's.
Du hast ja die Switch Lite, das ist eine reine Mobilkonsole.
Ja, jetzt hast du die Switch
Ja.
Lite. Aber dadurch, dass ja die Switch Lite und die Switch im Prinzip dasselbe Gerät ist, wird auf der Lite natürlich auch dann das funktionieren, was auf der Switch läuft. Aber dadurch, dass die Switch oder die Nintendo ja ursprünglich eine Home-Konsole war, die du auch mitnehmen kannst, ist die halt bei den Home-Konsolen mit dabei. Und die Exklusivität richtet sich ja eigentlich, oder ist ja alles, was mobile ist, Nintendo mal ausgenommen, wenn du in Arcade bist, bist du halt nur Arcade, sonst nichts mobile, Konsolen kein Thema. Also für Xbox, PS4, ja, für die Switch kannst du es veröffentlichen, halt nur nicht für andere Mobile-Plattformen. Wobei sie sich da schon ein bisschen selbst ins Knie geschossen haben, weil die Switch ist mobile, ja.
Ja, das ist richtig, aber sie wollten damit dediziert ja auch Android
Ja, klar.
ausschließen und dementsprechend haben sie im Endeffekt auf fast allen Plattformen nur nicht auf Android.
Ja. Was hast du denn heute mobile? Es gibt kein Windows Mobile
Ja.
mehr. Ja, du hast kein Nokia ja, mehr mit ihrem OS. Das bleibt ja im Prinzip nur Android.
Ja,
Und
aber den.
die diversen Derivate halt von Android eventuell
Ja
noch,
gut, du
ja.
hast noch den 3DS, der wird doch noch gebaut, ne? Den gibt es doch noch, oder? Oder wird er jetzt eingestellt?
Nee, den gibt es noch, aber ich denke mal nicht mehr lange.
Okay. Ja gut, das macht ja auch keinen Sinn, weil die Switch, ja, und ich denke mal, die Lite quasi, die Switch Lite, die ersetzt dann auch letztendlich den
Die
3DS.
wird mittelfristig der, ja,
So
gehe ich
sehe
auch
ich
von
das.
aus, ja.
Gut, na jedenfalls wissen wir
Aber,
jetzt auch, ja,
ja, nee,
aber.
bitte, bitte.
Jedenfalls wissen wir jetzt auch, was Apple unter exklusiv versteht.
Genau. Und wenn ihr es austesten wollt und die 13 Beta installiert habt, guckt es euch mal an.
Okay. Beta
Mittler
habe ich ja nicht
ja,
drauf.
nee,
Muss ich noch
ist
ein bisschen
mittlerweile
warten.
freigeschaltet. Ich glaube mittlerweile auch auf allen 13 Betas, die irgendwo auf dem Markt sind, dann einfach mal in den App Store reingehen. Dann gibt es ja unten den Tab Arcade und dann kann man das aktivieren. Ich glaube, ein DS-Monat ist kostenlos. Also kann man sich angucken. Es gibt ja auch Berichte schon und Reviews teilweise zu Spielen, die halt aktuell verfügbar sind und die sind durchaus positiv alle. Es wäre anscheinend jetzt groß kein Flop dabei. Viele sehr nette Sachen und es wäre halt ein Steal quasi, ja, der Preis für das Angebot. Also ich habe es bei mir, oder ich könnte ja, aber ich habe mich nicht angemeldet dafür. Weil ich jetzt nicht so der iPhone-Spieler bin. Aber nach wie vor klingt es halt sehr interessant, ja. Und die Reviews oder die Berichte, die bis jetzt dazu erschienen sind, oder lesen sich gut und lassen vermuten, dass das Angebot passt, ja. Vor allem auch an der Menge und mit dem, was sie noch angekündigt haben, was ja dieses Jahr alles noch erscheinen soll, ja, kann man eigentlich nichts verkehrt machen.
Ja, und man muss ja immer den Preis sehen. 4,99 Family Sharing, das kann man gar nicht oft genug sagen. Das muss man halt immer im Kontext des Angebotes sehen oder der Spielevielfalt betrachten, das Ganze. Ja, und dafür ist das ein sehr sauberes Angebot, nach meiner Meinung.
Ja klar, gerade wenn man ein Haushalt ist, wo die Kinder noch, ja, was heißt noch im Alter sind, wo sie gerne spielen, aber wo Kinder auch im Haushalt sind, die iOS-Geräte nutzen, macht das auf jeden Fall Sinn.
Ja, so ist es. Gut, und wo wir gerade bei Streaming-Diensten sind, oder besser gesagt, das ist ja kein Streaming-Dienst, das ist ein Gaming-Dienst oder eine Gaming-Plattform oder Abo-Dienst, wie man es auch nennen mag, gibt es Neuigkeiten indirekt zur Apple TV Plus-Geschichte und das hört mehr oder weniger ganz nah zusammen, diese Neuigkeit. Der Disney-Chef steigt aus dem Verwaltungsrat von Apple aus. 8 Jahre war er dort, das ist der Bob Iger, oder Iger, nicht Iger, Iger. Und der ist nach dem Tod von Steve Jobs dort in den Verwaltungsrat reingekommen und hat dementsprechend ja, dort auch einiges Positives bewirkt. Also die Statements, die da rauskamen oder die Statements, die man jetzt noch so gelesen hat von Apple-Geschichten oder von Apple-Mitarbeitern, die dementsprechend dann auch ein Statement so abgegeben hat, aufgrund des Ausscheidens, die waren extrem positiv, was man so gelesen hat. Und dann gab es auch noch so ein paar andere Statements. Es gab dann ja auch schon vor ein paar Monaten Berichte darüber, dass also alles, was dann so um die Apple TV Plus Geschichte ging vor ein paar Monaten, alles die Sitzungen oder die Meetings, da hat sich dann Bob Iger rausgehalten und hat sich da fein säuberlich zurückgezogen und hat nicht dran teilgenommen. Also es gab da so Interessenskonflikte bezüglich Disney Plus und Apple TV Plus, und aus diesem Grund ist halt der Kollege aus dem Verwaltungsrat raus. Ja, er ist halt, wie gesagt, selbst gegangen und wurde nicht gegangen, und das ist, denke ich, auch die sauberste Lösung, um da keine Konflikte aufkommen zu lassen und auch keine Interessenskonflikte. Also was bleibt da auch anderes übrig, als da rauszugehen bei zwei konkurrierenden Streamingdiensten, wobei, denke ich, die Angebote grob unterschiedlich sind, Disney Plus und Apple TV Plus. Ich denke, unterschiedlicher können die Inhalte, die Angebote der Inhalte nicht sein. Aber trotzdem.
Ja, man hätte sich da eigentlich gewünscht, dass vielleicht da ein bisschen mehr Kooperation wäre. Dass du Disney-Inhalte dann auch in Apple TV Plus zum Beispiel hättest.
Ja.
Aber danach sieht es ja leider nicht aus. Ja.
Ich meine, und Disney und Apple, die beiden Firmen sind ja sehr stark miteinander verwoben und auch in der Vergangenheit auch durch Steve Jobs und durch die Pixar-Geschichte etc. Genau. Genau, also die haben ja eine gemeinsame Historie. Und da hätte sich natürlich wirklich auch angeboten, das Ganze etwas kooperativer zu gestalten. Hätte man durchaus angehen können.
Naja. Ja, bei TV-Streaming hört der Spaß anscheinend auf.
Da hört die Freundschaft auf, ja.
Weil wir haben ja hier durchaus Disney ja auch auf der Apple Watch.
Die
Mickey Watchfaces als, zum Beispiel. Das eine oder andere war ja früher auch hier so an Sachen in iTunes, im Store dann. Aber wie gesagt, jetzt, wo man an eigenen Streamingdiensten arbeiten, hört der Spaß anscheinend ein bisschen auf. Ja. Mal gucken, wie sich das in Zukunft noch entwickelt. Je nachdem, wie halt eventuell auch so die Abozahlen sich dann entwickeln für die einzelnen Dienste, ob man dann nicht doch vielleicht gerade mit Apple und Disney dann nochmal eine Kooperation eingeht, wo das eine oder das andere halt bei Apple oder bei Disney dann auftaucht, noch von Inhalten. Mit den ganzen Angeboten, die wir einfach haben, ja, und die jetzt kommen, und mit jedem Abo-Dienst, den man bezahlen muss, wird natürlich schwierig, ja. Man hat ja so immer gedacht, hier Cable kündigen, und man pickt sich dann das raus, was man gerne hätte. Und mittlerweile kommt man dann bei Abo-Preisen an, wenn man alles dann abonnieren will, wo da auch schon wieder bei so einem Cable-Preis rauskommst, fast, ja. So viel zum Thema Cable Cutting in den Staaten, ja.
Ja, aber wie gesagt, das war ein konsequenter Schritt, dass er da rausgegangen ist. Und ich denke, weil anderes blieb ihm jetzt auch nicht übrig, das zu tun. Ne? Ja. Gut, dann kommen wir zu ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu den neuen iPhones. Da gab es nochmal neue Zahlen heute. Es waren nämlich andere Milliampere-Größen im Umlauf, und heute wurde das nochmal aktualisiert. Also heute gab es da bei Heise nochmal einen aktuellen Bericht. Das wurde wohl aus einer Registrierungsdatenbank entnommen. Also da wurden wohl die aktuellen Milliampere-Zahlen der Akkus herausgezogen aus dieser Datenbank. Und da gibt es dementsprechend Zahlen zum iPhone 11, was 3110 mAh hat. Der Vorgänger, das 10R, hatte 2942. Ja, da ist die Steigerung jetzt nicht so riesig, aber das Gerät war ja sowieso sehr gut im Saft. Auch schon das Vorgängermodell hat ja überrascht mit sehr guten Akkulaufzeiten. Dann das 11 Pro hat 3046, das Vorgängermodell, da gibt's, ja, das Vorgängermodell war das 10S, das hatte 2658, da ist schon mal einiges passiert. So, und dann kommt der nächste große Klopper, das ist iPhone 11 Pro Max, Vorgänger war das 10S Max, und das hatte zuvor 3174 und das aktuelle Pro Max hat 3969. Boah, das ist schon mal sehr, sehr ordentlich.
Das ist eine Ansage, ja. Da versteht man auch, wo dann eventuell diese 4 bis 5 Stunden herkommen sollen.
4 Stunden beim kleineren und 5 Stunden beim größeren Modell, genau. Und 5 Stunden mehr, das ist schon eine Menge Holz. Da kann man schon was mitmachen.
Das ist eine Ansage, ja.
Ja. Gut, man kann natürlich auch durch den neuen Prozessor, der wurde ja auch sehr breit auf der Bühne erklärt und dementsprechend wurde auch erklärt, dass der sehr viel mehr Strom spart als der Vorgänger. Also da ist einiges passiert.
Da greift wahrscheinlich das oder alles ineinander über, ja. Aber das ist halt auch immer der Vorteil, Hardware, Software.
Ja.
Ja, geht halt viel. Ja. Ich denke mal so ein paar Optimierungen in iOS 13 plus halt die Batterie plus der Chip. Ja.
Ja. Ja, es bleibt spannend, was das in den Real aussieht. Es gab natürlich jetzt die üblichen YouTuber haben ja schon ihr Gerät ausgepackt und durften ja schon die Videos veröffentlichen. Auch im deutschen Bereich hat man schon einige Unboxings gesehen. Aber so ein Unboxing ist natürlich kein Test für einen Akku oder wie lange der Akku hält. Ich meine, die Videos sind teilweise erst gestern oder heute rausgekommen. Ich glaube, gestern
durften sie. Ist Embargo gefallen, ja.
Ja, ja. Und da kann man ja noch von keinem Langzeittest reden. Da haben die das Ding ausgepackt und das war's.
Ja, wobei einige haben ja, oder Reviewer haben ja am Mittwoch letzte Woche schon oder nach der Veranstaltung schon die Geräte mit nach Hause bekommen. Die konnten natürlich jetzt eine Woche schon testen.
Ja, gut, die durften noch keine Statements abgeben.
Genau, deswegen, das Embargo ist gestern gefallen. Da kamen ja die ganzen Reviews einmal auch, oder hauptsächlich ja im Prinzip in Bezug auf die Kamera. Aber oft wurde halt auch die Batterielaufzeit erwähnt, dass das sich wirklich auch in dem Rahmen bewegt, den Apple angesprochen hat. Aber was ich so über die Kameras gelesen hatte, und das ist ja eigentlich auch mehr so mein Ding, wo ich auch schon gesagt habe, das ist auf jeden Fall schwer abhängig davon, wie halt sich die Kamera entwickelt. Da hat sich anscheinend wirklich sehr viel getan. Gerade auch im Vergleich zum 10S nochmal ein schöner Sprung nach vorne. Wo teilweise Vergleiche waren, oder jetzt zum 11er, ja, das 10S mit den Ergebnissen, mehr verwaschen und schlecht aussieht. Wobei, ich habe ja das 10S sondern den Vorgänger noch und bin ja da eigentlich nach wie vor für damals sehr angetan, was Foto und Video betrifft. Und muss man das wirklich mal im Store in Ruhe angucken. Ich glaube nicht, dass ich jetzt schon das Geld raushaue dafür. Aber ja, die Versuchung ist natürlich groß. Ja. Gerade was man auch so gesehen hat mit dem neuen Night-Modus, den sie da haben. Da sind Reviews oder Bilder gestern rausgekommen. Das ist natürlich schon...
Jo. Ja, also ich sag mal so, die iPhones, die Smartphones im Allgemeinen haben in den letzten Jahren die Kleinbildkameras kaputt gemacht. Also diese kleinen Point and Shoot oder wie sie so schön heißen, der Markt ist quasi nicht mehr existent.
Ja, also, ja, aber auch nicht nur da, ja, generell im Fotografie beziehungsweise Fotoapparat, ja, der Markt ist rückläufig. Du hast immer noch neue Modelle, die vorgestellt werden, aber die Verkaufszahlen lassen da echt zu wünschen übrig. Ja,
aber im professionellen Bereich, also Spiegelreflexkameras, da sieht es natürlich immer noch so aus, dass Fotografen schon auf High-End-Kameras setzen, ganz klar.
Und das ja, aber das Problem ist einfach, dass die Verkaufszahlen da nicht da sind.
Das ist richtig, weil auch da die Innovationen und die Erneuerungen nicht mehr so riesig sind. Ja. Da gibt es auch nur langsame Weiterentwicklungen, ganz klar. Also ich meine, aber auch die iPhones entwickeln sich oder die Smartphones entwickeln sich ja nicht signifikant weiter. Was sich entwickelt, sind die Kamerasysteme, sind die Feinheiten, aber wir haben jetzt keine revolutionären Erneuerungen. Es ist immer nur eine Evolution, die stattfindet. Aber Revolution haben wir schon jahrelang nicht mehr gesehen.
Ja, und vor allem das, was wirklich in den Bereich Revolution, Innovation oder wirklich auch Verbesserung oder große Verbesserung geht, ist dann doch vieles auch Software. Ja. Wenn man jetzt gerade mal Google guckt, ja, beim letzten Pixel, ja, mit ihr, ich weiß nicht, wie sie den Night Mode dann nennen, oder auch jetzt Apple, das ist viel, was anhand, klar, auch wieder Hardware und, aber gerade viel Software, ja, was das dann möglich macht, ja, mit, gerade auch mit der Langzeitbelichtung im Handheld-Mode, ja, wo hier über 3 Sekunden belichtet wird und du hältst das Hand quasi, oder du hältst das ja in der Hand, da ist ja immer ein kleiner Wackler drin, was dann über die Software quasi dann wieder korrigiert wird. Und ich glaube, mit Stativfotografie sollen sie teilweise Belichtungen bis zu 10 Sekunden machen, wo sie dann das, also das ist schon.
Ja, klar. Ja. Ja, also da läuft viel über die Software, ganz klar. Allein im iPhone Pro, was wir jetzt die Deep Fusion Geschichte, was wir da allein sehen, was das kann und was das leistet, das ist schon ein wahnsinniger Schritt nach vorne, was da passiert, klar. Aber es sind immer nur kleine Dinge, die sich von iPhone zu iPhone bewegen. Diese großen Schritte haben wir leider wirklich nicht mehr. Ja, das ist so. Das ist ein Problem der kompletten Smartphone-Industrie. Und ja, ich sag mal, wer jetzt noch ein iPhone X hat, der ist doch da eigentlich noch mit gut unterwegs. Es sei denn, er nutzt bis aufs letzte Quäntchen die Kamera-Features aus und kann das wirklich alles anwenden und braucht das auch wirklich, dann sieht das anders aus. Aber wer die Kamera nur normal nutzt, als normaler Anwender, da gibt es jetzt nach meiner Meinung keinen Grund, vom iPhone X auf ein 11 Pro oder ja auf ein 11 Pro zu wechseln, ist meine Meinung.
Es ist halt die Frage, genau, wie verrückt ist man halt auf eine bessere Kamera oder gerade auf die dritte Linse jetzt mit dem Ultrawide. Hat man eventuell oder hat man ein 10er oder ein 10S und möchte dann jetzt auf ein Max wechseln, ja, dass man dann auch aufs größere Display geht oder aber stoße ich zum Beispiel an die Speichergrenze. Ich habe damals das iPhone einfach mit zu wenig Speicher gekauft.
Ja.
Und müsste dann jetzt eventuell ein Upgrade machen. Oder habe mit dem Gedanken gespielt, wie gesagt, den Speicher zu verdoppeln oder zu vervierfachen, je nachdem, was ich halt vorher gehabt habe. Und das sind eigentlich so die Upgrade-Gründe. Ansonsten, mein Gott, ja, das ist schnell genug, ja. Das hat ein super Display, das funktioniert nach wie vor, ja, das ist weder langsam geworden, noch hat jetzt der Akku in den 2 Jahren irgendwie merklich nachgelassen. Es gibt im Prinzip jetzt nicht so den triftigen Grund, ein Upgrade zu machen.
Ja, so sehe ich das auch.
Wie gesagt, die Kamera, ich muss mir das wirklich mal angucken.
Ja, aber das Problem ist, was ich jetzt ganz einfach sehe, wenn ich jetzt upgraden würde, dann müsste ich aus logischen Gründen die kommende Generation überspringen, weil ich, ja, kaufe mir nicht alle jedes Jahr Neues. Und nächstes Jahr, was man aus der Gerüchteküche hört, kommt das deutlich interessantere Modell, weil wir hoffen ja alle, dass wir dann auch eine radikalere Designänderung sehen werden.
Ja, rund.
Nee, eckig. Zurück zum iPhone 5 Design, iPhone 5S Design. Ja,
das war vielleicht wie dieses eine Nokia, was du dir irgendwie so flach ans Ohr halten musst.
Ja,
oder so quer, oder wie war das? Das N-Gage war das, glaube ich, dieses Spiel in Nokia.
Das N-Gage oder auch das N95, das war auch so ein hässliches Gerät. Aber Hässlichkeit liegt immer im Auge des Betrachters oder darin, wie viel Alkohol man konsumiert hat. Das kann auch natürlich noch ein Faktor sein. Jedenfalls, ich sag mal, nächstes Jahr werden wir viele neue Features sehen, hoffe ich jetzt mal. Und auch USB-C. Und da ich ja strikt dabei bin, alle meine USB-Geschichten auf C massiv umzustellen, würde ich mich dann ärgern, dass dieses iPhone dann, wenn ich mir jetzt eine 11 Pro kaufen würde, noch der einzige Fremdkörper mit Lightning ist.
Und ja, das nächste USB-C kommt. C.
Wie C? Ich habe nichts
an C. Netzteil hast du auch C.
Das Netzteil, nicht das iPhone.
Ich weiß nicht, also, ob das iPhone auf C wechselt.
Sie müssen ja irgendwie, ich meine, die iPads oder das iPad Pro ist ja schon auf C. Und dann wäre es nur konsequent, wenn auch die iPhones, das iPad Pro, nicht, ich habe glaube ich gesagt, eben doppelt iPhone, also das iPad Pro ist ja schon auf C.
Ja.
Und von daher denke ich, das wird sich konsequent wird bei Apple etablieren.
Ja, das Problem an der Sache ist nur, mit allem, was sie jetzt fabulieren für das nächste iPhone, wird das dann wirklich ein 11S?
Das weiß man nicht.
Weil S ist ja eigentlich, oder wird es dann wirklich noch länger dauern bis zum 12er?
Es wäre ein bisschen sperrig. 11S Pro Max, also das wäre wirklich sehr sperrig.
Ja, und vor allem dann auch wieder ohne USB-C und vielleicht auch ohne 5G und das kommt dann erst mit 12er.
Also ich glaube, also
noch zwei Jahre, müsstest du noch zwei Jahre warten.
Nein, also ich glaube, nächstes Jahr wird es 5G geben. Ich glaube schon.
Wenn es nach unserem Markt geht, brauchen sie, glaube ich, vor 5 Jahren kein 5G da reinstecken.
Also wenn es nach einigen Leuten geht, die auf Dörfern wohnen, bräuchte man auch nicht mehr LTE.
Ja, das wäre schon wünschenswert, aber ich sehe nicht, dass in 5 Jahren sich außer in Ballungsgebieten irgendwo 5G auch nur annähernd verbreiten wird. Ja. Selbst Autobahnen oder Bahnstrecken wird schwierig.
Es gibt ja da wirklich so eine derzeit so eine Enthusiastenszene, die sich da so auf 5G aufgeilen und jeden Funkturm anpeilen, der 5G hat und sich freuen, was sie für einen Datendurchsatz haben. Ja Leute, aber es ist doch nur eine Insellösung, wo so ein paar Funktürme rumstehen. Das haben wir in Ballungszentren in Berlin. Es gibt es logischerweise bei der Telekom-Zentrale in Bonn stehen vermehrt diese Masten rum. Und da gibt es auf Twitter, wenn man sich da mal umschaut, was da für Idioten unterwegs sind, die sich da gegenseitig da über 5G austauschen und sich da aufgeilen, was sie da jetzt für Speedtests gemacht haben. Leute, was nützt euch das denn, wenn ihr da jetzt einen 5G-Masten gecached habt und habt den da euren Speedtest durchlaufen lassen? Was bringt das?
Das Problem ist halt, wenn das an einer, ja, das muss halt flächendeckend verfügbar sein. Ja. Ansonsten macht es eigentlich nur dann für denjenigen Sinn, der irgendwo halt auch an der Stelle wohnt. Oder im Prinzip lebt oder arbeitet, wo dann halt 5G verfügbar ist. Wobei ich die nächsten Jahre da auch, denke ich mal, ein bisschen Probleme sehe in Bezug auf überhaupt Masten irgendwo hinstellen, gerade im ländlichen Bereich. Denke ich mal, wird's und die Initiativen haben wir ja jetzt auch schon, wird's schwierig werden, die Leute, die halt dann einfach keinen Mast haben wollen.
Das
oder auch
die
Gemeinden,
Problem.
Die dann einfach keinen Mast haben wollen. Ja.
Ist ja nicht nur mit einem Mast getan, du brauchst ja mehrere 5G-Masten, weil ja die Abstände viel geringer sein müssen als bei LTE. Also die Abstände von Mast zu Mast müssen ja ein bisschen geringer sein, sonst das darf ja nicht so weit auseinander sein. Das ist ja auch ein grundlegendes Problem, was ich da bei 5G sehe. Und die Dinger müssen natürlich auch mit vernünftig schnellem Internet angebunden sein. Also wir brauchen auch an den Masten Glasfaser.
Ja.
Irgendwo muss es ja herkommen.
Da habe ich zuletzt auch einen Tweet gesehen, da hat sich jemand wie Bolle gefreut, weil anscheinend jetzt Glasfaser in der Gemeinde gelegt wird. Und der im Tweet stand dann auch, ja, seit Jahren wird bei allen Baumaßnahmen oder sind Leerrohre verlegt worden. Und wie gesagt, jetzt ist anscheinend bei denen in der Gemeinde es soweit mit Glasfaser.
Ja. Ich glaube, das werde ich nicht mehr erleben, dass es bei mir hier Glasfaser gibt. Da werde ich drüber wegsterben. Ja. Und wenn man zu schwere Uhren trägt, kann man auch sterben. Nee, das ist eine blöde Überleitung. Das ist eine sehr doofe Überleitung. Aber es sind so ein paar Gramm und ein paar Gewichtsangaben rausgekommen zu der Apple Watch Series 5. Und ich habe jetzt mal exemplarisch die Werte für die 44 mm rausgesucht, weil das nach meiner Meinung auch das interessantere Modell ist. Da gibt es jetzt die Gewichte gemessen ohne Armband, muss man klar dazu sagen, weil die Armbänder können ja dementsprechend unterschiedlich schwer sein. 35,6 Gramm wiegt die Aluminiumversion, die Titanversion ist die zweitleichteste, die liegt bei 41,7. Das hätte ich persönlich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das ist ein bisschen umgedreht, weil die Keramikversion liegt bei 46,7, also die ist deutlich schwerer. Und die allerschwerste ist die Edelstahlversion mit 47,8 Gramm. Allerdings muss man sagen, ich bezweifle, dass man als normaler, durchschnittlicher Mensch den Unterschied zwischen den, sagen wir mal jetzt Aluminium und Titan, zwischen 35 und 41 Gramm, dass man das merkt. Ich könnte mir vorstellen, dass man höchstens den Unterschied zwischen 35 und 47 Gramm, dass man das feststellt, also zwischen Edelstahl und Aluminium, dass man diese Unterschiede wahrnimmt, zumindest wenn man sie das erste Mal hochnimmt und sich nicht auf die Uhr konditioniert hat und sie am Arm trägt. Aber im Prinzip glaube ich nicht, dass diese Unterschiede großartig feststellbar sind im Alltag. Also beim alltäglichen Tragen wird man das nicht merken. Das sind kleine Grammunterschiede, nach meiner Meinung.
Ja, also wo du es wahrscheinlich nicht merkst, ist Keramik und Edelstahl, weil die einfach zu dicht beieinander liegen.
Eben.
Aber gerade Alu, denke ich mal, ja, auch im
Ja, aber wenn ich
Store,
jetzt
wenn
guck
du
mal,
dieselben Armbänder hast.
Alu-Titan, das sind 6 Gramm
Ja,
Unterschied.
das könnte man auch noch.
Naja,
Könnte man auch noch.
naja.
Ist halt auch stark abhängig davon, welches Armband hast du halt
Ja,
dran.
eben. Das ist ja, wie gesagt, nur das Gehäuse, was
Aber
gemessen
sag
worden
mal, beim
ist.
gleichen Armband könntest du den Unterschied schon merken. Definitiv aber zu Keramik und Edelstahl. Wobei, mein Gott, keine 50 Gramm. Was ist dann da dran bitte Gewicht? Ja.
Ja, so sehe ich das auch. Also wer sich da über 50 Gramm, ja, ich glaube, der hat andere Probleme. Ja, also wie gesagt, das ist alles, hält sich im kleinen Bereich. Gut, und dann gab es natürlich, was heißt natürlich, das war vorauszusehen, dass diese Probleme auftreten und das liegt in der Natur der Sache. Der Kompass macht in Kombinationen mit einigen Armbändern Probleme. Der Kompass ist ja abhängig
Ach, ja, in
von
Bezug auf den
Magneten.
Magnetverschluss, genau.
Magnetverschlüssen und einige Armbänder, speziell aus der Loop-Serie und auch die Leder-Loop-Geschichten, die haben halt Magnete verbaut und die können den Kompass irritieren und durcheinander bringen. Und ja, das ist kein Gate, das ist einfach die logische Konsequenz daraus, dass ein Kompass verbaut ist und dass ein Kompass auf Magnete reagiert und dass es da halt Probleme auftreten können. Und ja, dann sollte man sich am besten, wenn man den Kompass benutzen will oder wer damit ja wandern geht oder was auch immer oder den halt zur Navigation benutzt, am besten ein Kunststoffarmband nehmen oder ein Armband, wo kein Magnet enthalten ist oder was dementsprechend ja keine Magnete verbaut hat. Ja, aber logisch, ne, dass es so Probleme gibt. Und das gibt es, denke ich, auch mal bei allen anderen Herstellern, die einen Kompass verbaut haben. Ich weiß gar nicht, ob es Konkurrenzprodukte gibt, die einen Kompass verbaut haben. Bin ich jetzt überfragt.
Ja, auch gerade da wieder im Outdoor- und Trekking-Bereich gibt es ja durchaus Uhren, die auch Kompassfunktionen haben. Ich glaube, es gibt auch Lösungen, die, wie gesagt, jetzt durch einen externen Magneten nicht beeinflusst werden. Aber da bin ich jetzt überfragt, inwieweit die in dem, sagen wir mal, Amateurbereich verbaut und eingesetzt werden.
Okay, gut.
Ja, aber es gibt auf jeden Fall, wie gesagt, auch andere Uhren, die Kompassfunktionen haben, ja.
Ja, dann würde ich sagen, lassen Sie mal so ein bisschen in die IFA-Ecke gehen. Da habe ich extrem gestrichen, was die Themenlage angeht, weil ich meine, wir sind schon etwas spät dran, was
Sind
aktuelle
wir?
IFA,
Ich habe gar nicht auf
ja,
die Uhr
sind
geguckt.
wir.
Ich habe nur ein paar Notizen eben gemacht, wo ich noch was
Nee, ich meine
rausschneiden
jetzt nicht
will.
von der Zeit, sondern von dem,
Ach so,
von
von
der,
der
vom Tag,
Veranstaltung.
von dem Veranstaltungsdatum her,
Ja,
da
okay,
wurde schon so viel.
wenn es nach Messe geht, müssen wir über die IAA sprechen. Da sind wir wieder beim
Da
Autopodcast.
könnte man einiges drüber erzählen, wie ich am Anfang der Sendung von dir entnommen habe. Da war ich gar nicht so im Spiel.
In der Pre-Show.
In der Pre-Show, die wir nicht ausstrahlen. Und von daher würde ich sagen, habe ich ein paar Dinge rausgekramt, die mich persönlich interessiert haben. Es gab natürlich eine ganze Menge mehr, aber da haben natürlich auch schon die ganzen Kollegen darüber berichtet. Und was mir persönlich bei der diesjährigen Berichterstattung aufgefallen ist oder allgemein aufgefallen ist, dass sehr, sehr, sehr viel über das Gleiche berichtet worden ist. Also das, was wirklich eigentlich interessant ist, wo so diese kleinen Gadgets sind, speziell auch im Gesundheitsbereich, gab es da einige interessante Dinge, was die Unterstützung von von gesundheitlichen Beeinträchtigungen angeht, auch was für von Menschen mit Behinderungen, da gab es eine Menge, was mir aufgefallen ist. Da wurde sehr wenig darüber berichtet, da musste man wirklich sehr tief graben, um da was zu finden. Auch war dieses Jahr sehr viel im Küchenbereich interessant. Ist mir aufgefallen, Liebherr hat einen wunderschönen Kühlschrank vorgestellt, den Liebherr Monolith, hat mir sehr gut gefallen. Auch mit interessanten Features und auch, wie der Name schon sagt, Monolith, der hat auch eine gewisse Größe. So der Querschnitt von den Dingen, worüber nicht berichtet worden sind, war nach meiner Meinung extrem groß. Und dann hat man aber auch sehr viele Produkte gesehen, die wirklich jeder Blogger, jeder YouTuber, wo er berichtet hat, was extrem mir aufgefallen ist. Alle haben über diesen neuen Noise-Canceling-Kopfhörer von Sennheiser gesprochen. Du konntest quasi warten, YouTuber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Videos, das haben alle über diesen Sennheiser-Kopfhörer berichtet. Finde ich immer so ein bisschen, ja, man muss nicht immer auf den fahrenden Zug aufspringen. Ich denke mal, die Messe ist so groß, dass man sich auch so viele interessante Produkte raussuchen kann, worüber nicht die Masse berichtet. Ist meine Meinung. Und was mir auch sehr sauer aufgestoßen ist, ist die Berichterstattung über das Galaxy Fold. Das wurde so gehypt, dieses Telefon, und so positiv, mit positiven Adjektiven behaftet, dass ich das nicht verstehen kann. Warum? Wenn man sich mal so Detailberichte anschaut, wo die Defizite noch liegen, weiß ich nicht, warum man dieses Telefon so hochhebt und so hypt. Es gab YouTuber, die hatten vor Freude Tränen in die Augen, dass sie da mal eine halbe Stunde am Telefon rumgrabbeln durften. Und das Telefon steckt doch voller Defizite. Was ist an diesem Telefon so geil, dass man da so einen Hype drum macht? Oder was hat Samsung, wie hat es Samsung geschafft, da so einen Hype drum aufzubauen? Über ein Telefon, was voller Mängel steckt und voller Defizite steckt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das hat mich sehr gewundert. Und da sind gerade diese YouTuber, die das so gehypt haben, bei mir so ein bisschen, da denke ich jetzt ein bisschen anders drüber, über diese Jungs. Muss ich ganz noch ein bisschen negativer als vorher.
Ja? Vorher schon negativ besetzt gewesen. Und jetzt dann,
das konnte man kaum noch steigern. Nein, aber ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Also ich kann es teilweise schon verstehen, weil es ist ja mit dem Faltdisplay schon ein Stück Sci-Fi im Prinzip zum Anfassen. Ich habe die Videos jetzt nicht verfolgt,
Ich habe es mir angeguckt.
Wie gesagt, es ist jetzt kein Stück Technik, was mich jetzt wirklich begeistert. Klar, Faltdisplay, okay, aber in der Art und Weise, wie Samsung halt umgesetzt hat, beziehungsweise wie man es momentan machen kann, wäre es jetzt nichts, was ich mir anschaffen wollen würde. Von daher verfolge ich das jetzt auch nicht so, auch gerade mit den Problemen, wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen, da mit dem Re-Release, mit dem Stornieren der Vorbestellung, Gutschein etc., jetzt ist es dann da, beziehungsweise war auf der Messe, für mich jetzt nicht so das Produkt, aber da müssen wir halt in ein paar Jahren nochmal drüber reden, wenn die Technik halt ein Stück weiter ist. Und man vielleicht was von Apple dann sieht.
Ja, Apple hat jetzt auch nochmal so ein bisschen in Corning Glass investiert und dann nochmal ein bisschen was reingebuttert. Und das zeigt natürlich auch, wenn man das so im Kontext des faltbaren Displays sieht, dass da schon einiges denke ich, passiert im Hintergrund und dass Apple auch an dem Thema dran ist und dass sie sich damit beschäftigen, ob sie ein Telefon rausbringen werden, dass das kann, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich gehe hundertprozentig davon aus, dass sie sich stark in dieser Materie beschäftigen und dass eventuell jetzt auch schon Prototypen dazu existieren. Davon gehe ich aus. Und von daher, Apple wird sowas erst bringen, wenn es perfekt in ihren Augen ist. Und das Samsung Fold ist in meinen Augen nicht perfekt. Auch nicht die zweite Generation. Das ist eine Machbarkeitsstudie.
Ja, das ist ja keine zweite Generation.
Ja. Naja, sie haben jetzt die Kanten, die haben es ein bisschen abgedichtet.
Sie haben es überarbeitet. Das ist ja aber trotzdem.
Sie haben die Folie jetzt so verbaut, dass man die Folie nicht mehr abziehen kann. Also sie haben es ein bisschen staubdichter gemacht. Das ist auch im Endeffekt so ein
Ding mit der Folie, die sie da abgezogen haben.
Ja. Hätte mir ja, aber auch passieren
Bildschirm,
können.
Wir haben einen Bildschirmschutz, ziehen wir doch mal ab.
Ja, hätte mir auch passieren können. Ja, trotz alledem habe ich mir drei meiner persönlichen Highlights rausgesucht, obwohl ein Highlight davon auch ein Massenhighlight ist, muss ich zugeben. Aber das habe ich aus anderen Gründen hier drin. Gut, fangen wir an mit Asus. Das ist auch ein Produkt, was komplett untergegangen ist. Und das liegt auch daran, dass zum Beispiel Acer mit einem ähnlichen Produkt so ein bisschen mehr auf die Kacke gehauen hat. Wobei ich der persönlichen Meinung bin, dass Acer eigentlich im Schatten stehen müsste von diesem Produkt. Das ist das Asus B9. Und das ist ein Ultra-Notebook, Sub-Notebook, komplett kompaktes Notebook, wie man es auch nennen mag. Und ich fange mit dem eigentlichen Highlight an. Das Ding wiegt mit 14 Zoll Display-Diagonale 880 Gramm. Und das ist nach meiner Meinung das ganz große Highlight von diesem Gerät. Und das schlägt auch die Switch-Serie von Acer. Das wiegt nämlich ein bisschen mehr. Das kratzt so die 1 Kilo Grenze. Ich glaube, das Acer liegt so bei 950, 920, also ist ein bisschen schwerer. Aber das Acer Swift wurde wieder, wie auch schon davor, immer ein bisschen mehr gehypt. Und das, was das Asus B9 noch so an anderen Kompetenzen hat, ist zum Beispiel, wir haben Thunderbolt 3, das ist solide, wir haben Wi-Fi 6 an Bord und wir haben einen dualen SSD-Slot an Bord. Also wir haben die Möglichkeit, zwei SSD zu verwenden. Und das ist ja bei einem Sub-Notebook in dieser Größe oder ein Ultrabook in dieser Größe nicht selbstverständlich. Und diese Ports, diese SSD-Ports, diese M2-Slots, die können wir auch im RAID betreiben. Das heißt, wir können entweder das spiegeln oder wir können einen Stripe anlegen und haben also wirklich da, was die SSD-Performance angeht, die optimalsten Voraussetzungen. Und da, diese Dinger kann man dann dementsprechend auch selbst austauschen. Ja, das ist so ein Notebook, was auch preislich gesehen interessant ist, liegt bei in der Einstiegsversion bei 1299 und werden, wie gesagt, nach oben keine Grenzen gesetzt. Aber ein Gerät, was mir persönlich sehr gefällt, auch wenn ich nicht im Windows-Spielchen bin, aber dennoch ist mir das positiv aufgefallen. Auch ein unterschätztes Produkt auf der IFA und ein Produkt, wo sehr wenig drüber berichtet worden ist. So, und dann kommen wir zum nächsten Produkt, wie gesagt, da wurde sehr viel darüber berichtet, aber ich wollte es trotzdem erwähnen. Das ist der Sonos Move. Das ist ein portabler Lautsprecher von Sonos, den man sowohl mit Bluetooth befeuern kann, als auch mit WLAN. Also wir haben die Möglichkeit, über Bluetooth direkt anzusprechen. AirPlay 2-Konnektivität, eingebauter Akku, USB-C-Ladeport und eine Docking Station. Wir haben ja IPX-Zertifizierungen. Das Ding ist dementsprechend stoßsicher, spritzwassergeschützt. Also wir haben das Ding so ein bisschen auf die Outdoor-Geschichte aufgebaut. Designsprache erinnert grob an die Sonos One-Geschichten. Wir haben hinten eine Einlassung und Tragegriff auf der Rückseite. Dennoch kann man ihn wunderbar stationär benutzen, als auch mobil. Preislich selbstbewusst sind wir gewohnt von Sonos. 399 Euro. Ja, Sonos-Fans schlucken bestimmt die bittere Pille. Ich bin noch am Überlegen, sagen wir es mal so.
Boah, der Preis ist also...
Ja, der ist heftig. Der ist heftig. Aber du hast natürlich dann auch, wenn du das Ding zu Hause installierst, ein vollwertiges Multiraum-Mitglied quasi in deiner Sonos-Familie. Das muss man auch immer in Betracht ziehen. Ne? Das ist nicht nur ein portabler Lautsprecher, es ist halt wie gesagt auch ein vollständiges Sonos-kompatibles Gerät.
Auch gerade im Vergleich zum One.
Ja.
Ist natürlich schon heftig, ja.
Gut, und dann das nächste Produkt, da hat auch keine Sau drüber berichtet.
Das finde ich schon interessanter als den Sonos, ja.
Ja, also das Ding an sich ist vergleichbar im Prinzip mit auch marktbegleitenden Herstellern von E-Scootern. Da haben die jetzt das Rad nicht neu erfunden, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Aber sie haben ein besonderes Feature, was bisher nach meiner Meinung noch kein anderer bietet. Sie haben einen herausnehmbaren oder abnehmbaren Akku. Und ich glaube, das hat noch kein weiterer Hersteller. Man möge mich korrigieren, wenn es da noch andere Hersteller gibt. Ich kenne bisher keinen. Es kann sein, dass es einen gibt, aber mir ist die Firma Trackstore aufgefallen. Die haben nämlich, verschiedene E-Scooter vorgestellt, die herausnehmbare oder abnehmbare Akkus haben. Und das hat natürlich einen Vorteil, wenn man irgendwo zur Miete wohnt, sein E-Scooter im Keller stehen hat, wo man vielleicht keine Strommöglichkeit hat, keine Lademöglichkeit hat, etc. Oder egal, wo man das Ding parkt oder abstellt, es ist nicht immer überall eine Steckdose da. Und dann nimmt man das Ding raus, den Akku raus und nimmt den Akku mit in die Wohnung und kann das Ding aufladen. Oder man kann vielleicht sogar einen zweiten haben, wenn man irgendwo ein Reichweitenproblem hat. Okay, zweiten Akku ständig mit sich zu führen, ist auch dämlich, aber egal, anyway. Man könnte, wenn man wollte. Man müsste halt wissen, wie viel das Ding wiegt, um zu überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, einen zweiten Akku mitzuführen, sagen wir es so.
Die Frage ist auch, was würde so ein zweiter Akku kosten?
Das ist auch die Frage. Aber im Anbetracht dessen, dass die E-Scooter jetzt von Trackstore jetzt nicht so teuer sind, kann auch der Akku, na gut, der Akku wird wahrscheinlich das teuerste am ganzen E-Scooter sein, eines der teuersten Sachen sein. Man muss auch fairerweise dazu sagen, Trackstore ist ein klassischer Hersteller, der sich bei OEMs bedient. Das heißt, die kaufen irgendwo die Technik ein und kleben ihr Label drauf. Die Dinger bauen die nicht selber, weil Trackstore hat so ziemlich alles gebaut, vom Tablet bis zum USB-Stick. Also die machen so ziemlich alles. Deswegen muss man dazu sagen, die Marke sollte man ein bisschen skeptisch sein, wenn man sich mit so einem E-Scooter beschäftigt von Trackstore. Sage ich mal ganz fair dazu. Aber generell finde ich die Idee des herausnehmbaren Akkus extrem interessant. Und das wäre vielleicht auch die Lösung eines Problems, was wir ja in diesem Leihbereich haben, in diesem Circ, Lime, wie sie alle heißen. Warum baut man da nicht herausnehmbare Akkus rein und hätte dieses Juicer-Problem gelöst, dass die immer ihre ganzen Roller aufladen müssen, auf einen Sprinter, ins Auto, nachts irgendwo hinfahren, die Dinge aufladen. Warum macht man es nicht einfach so? Man hat wechselbare Akkus. Man fährt einfach nur zu den Stationen und tauscht dann vor Ort die Akkus an den Geräten aus und schleppt nicht diese ganzen Roller durch die Gegend. Das wäre doch die Lösung. Also meine Meinung.
Das ist halt die Frage, was würde der, oder wie ist halt Kosten-Nutzen-Relation?
Ja, aber es
ist doch logistisch einfacher. Und vor allem, wie hoch wäre die Diebstahlrate eventuell von so einem Akku?
Ja, gut, das Akkufach könnte man ja abschließbar machen. Das könnte man ja bei diesen Elektrorollern so gestalten, dass man da entweder so einen Bügel über dieses Akkufach legt, so einen Stahlbügel, der abschließbar ist, wo es sich nicht lohnt, Gewalt auszuüben und den Akku daraus zu brechen oder sonstiges zu machen. Und ich meine, wer Vandalismus betreiben will, der kann es auch an einem normalen Roller machen. Also das gibt's ja Idioten, gibt's auch bei normalen Rollern. Also, das ist jetzt nicht das Ding. Aber ich glaube, diese herausnehmbaren Akkus wären von der Logistik einfacher zu handeln, als mit diesen ganzen Rollern durch die Gegend zu fahren und die auszutauschen und aufzuladen. Es ist einfacher, so einen Akku da auszutauschen, ist meine Meinung. Vielleicht habe ich auch irgendwo einen Gedankenfehler drin, aber... Naja, gut. Das waren meine drei Highlights, die ich nur übergelassen habe. Ob das jetzt wirklich Highlights sind, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Gut. Und darauf hin, dass wir schon so weit in der Sendung fortgeschritten sind, in der Zeit fortgeschritten sind, beeile ich mich jetzt auch mit dem Gadget.
Wenn, ja, lass dir Zeit.
Lass dir Zeit. Nein, lass das ist ein Produkt. Zeit. Es ist ein Produkt, wie würde ich sagen, es ist eine typische Evolution, aber keine Revolution. Es ist, glaube ich, ein Schlagwort oder eine Formel, die in den letzten Wochen, in den letzten Monaten auch für viele andere Hersteller gilt. Und auch für die Firma JBL. Das will ich jetzt nicht negativ behaften, das ist ganz einfach so, weil es gibt einen neuen Flip. JBL Flip ist eine Lautsprecherserie, die mittlerweile schon in der fünften Generation besteht. Bei Generation 3 bin ich eingestiegen, den habe ich getestet, 4 habe ich getestet und 5 habe ich auch getestet. Und 5 durfte ich sogar schon ein paar Wochen vor dem Marktstart testen. Da war ich ganz früh mit dabei und habe den jetzt auch sehr, 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 sehr lange getestet und freue mich auch darüber, da ein bisschen was erzählen zu dürfen. Der Flip ist in der klassischen Form geblieben, wie der Vorgänger auch. Da hat sich nicht viel verändert. Er ist minimal größer geworden und minimal schwerer geworden. Und die Knöpfe haben sich von der Anordnung etwas verändert. Also die Mimik der Anordnung der Buttons hat sich ein bisschen verändert. Aber im Großen und Ganzen sieht man, dass die Produkte oder dass diese Serie vom Vorgänger ähnlich geblieben ist, oder das Produkt ähnlich geblieben ist. Wir haben ein Gewicht von 540 Gramm und das ist, wie gesagt, glaube ich, um 20 Gramm gestiegen. Liegt auch daran, dass wir auch einen leicht größeren Akku verbaut haben, nämlich einen 4800 mAh Akku, was für die Größe von Lautsprecher schon sehr, sehr ordentlich ist, weil das muss man ja auch irgendwo unterbringen. Und wir haben hier eine Akkulaufzeit bei mittlerer Lautstärke von 12 Stunden. Die wurden vom Hersteller angegeben und die erreiche ich auch ganz gut. Da gibt es Schwankungen von ein paar Minuten, aber die 12 Stunden sind sehr realistisch angegeben. Das passt auch sehr gut. Und kommen wir zu den zwei Evolutionsstufen oder zwei evolutionären Dinge, die das Produkt hat. Das ist einmal, wir haben jetzt USB-C. Und ich sagte ja schon vorhin in der Sendung, ich versuche jedes Gerät mit Macht auf USB-C zu bekommen, um nicht mehr so viele verschiedene Kabel zu haben. Und hier haben wir einen Ladeport, der halt USB-C oder der die Konnektivität USB-C hat. Und wir haben ein etwas höheres IP-Level, also IP-Zertifizierungslevel. Wir haben IP7X, also er ist noch ein bisschen robuster geworden als das Vorgängermodell. Das ist also auch ein klassischer Outdoor-Lautsprecher, der Spritzwasser und gegenüber Stößen geschützt ist, was man ihn Gott sei Dank nicht so stark ansieht. Es gibt ja da Konkurrenzprodukte. Die sind vom Design halt ein bisschen polarisierender, was das angeht. Und dem Lautsprecher sieht man es Gott sei Dank nicht so sehr an. Ja, dann kommen wir zum wichtigsten Klang. Da muss ich sagen, das Ding hat über den kompletten Frequenzbereich ein sehr kraftvolles Auftreten. Also der komplette Frequenzbereich von niedrig bis hoch wird hier sehr kraftvoll abgebildet. Und man hat ein überraschend größeres, voluminöseres Klangerlebnis, was man diesem kleinen Lautsprecher so nicht zutraut. Also er wird quasi so ein bisschen durch die Größe unterschätzt. Es kommt ein viel mehr volumigeres Klangerlebnis raus. Und Sprache wird sehr deutlich dargestellt und abgebildet, was beim Vorgängermodell nach meiner Meinung bei gewissen Sachen teilweise einen Hauch undeutlicher kam. Also wenn man die Geräte jetzt direkt im Vergleich hat, merkt man, dass sie sehr viel am Sounddesign verändert haben. Und wir haben wirklich das komplette Frequenzspektrum in einer gleichmäßigen Qualität abgedeckt, was wir im Vorgängermodell so nicht hatten. Da hatten wir zum Beispiel auch so ein bisschen beim Vorgängermodell, wenn man ihn komplett aufgedreht hat, dass die Höhen etwas verloren gegangen sind und dass wir auch so ein leichtes, dass so ein gewisse Klangcharakteristiken verloren gegangen sind bei voller Lautstärke. Und dieses Manko habe ich jetzt bei diesem Modell nicht mehr. Also wenn ich das Ding jetzt voll aufdrehe, das ausreize, was das Ding kann, verändert sich nicht die Qualität. Also wir haben durchgehend ein kraftvolles Statement des Lautsprechers oder der Frequenzbereiche. Und das macht das Ding so interessant. Also da wurde deutlich noch was am Klang gefeilt. Ja, wie gesagt, ein evolutionäres Produkt, kein revolutionäres Produkt. Ja, wichtig, wie gesagt, die USB-C-Schnittstelle. Und da sieht man jetzt auch komplett bei der JBL-Linie, dass sich auch bei den kompletten anderen Produkten jetzt auch USB-C etabliert. Also die fangen jetzt nicht nur beim Flip 5 damit an, sondern setzen diese USB-C-Konnektivität komplett durch die neuen Produkte, setzen das durch die kompletten Produkte weiter fort. Ja. Preislich liegt das Ding derzeit bei Amazon bei 93 Euro. Und das ist auch vollkommen wert. Ja, also das ist vollkommen in Ordnung für das, was geboten wird. Gibt es in verschiedenen Farben und verschiedene Farben bedeuten auch leider verschiedene Preise.
Preise, ja.
Ja, ich habe den in Schwarz, das ist wohl auch die, die weniger aufregendste Farbe, die es da so gibt. Und in Schwarz ist er halt auch am günstigsten. Rot zum Beispiel liegt bei 104 Euro. Das Rot ist wunderschön, muss ich sagen. Das hat was, ist sehr knallig. Und Weiß liegt auch bei 104 Euro. Also wir haben halt wirklich bei den Farben verschiedene Preisdifferenzierungen drin, ja. Aber das ist bei anderen Lautsprecherherstellern das gleiche Problem. Die Farben, die halt am besten gehen, sind teilweise auch am teuersten. Ja. Verstehe gar nicht. Normalerweise schwarz müsste eigentlich auch super laufen, weil das ist doch so eine Farbe, da kannst du nichts verkehrt machen. Also wenn ich jemandem einen Lautsprecher schenken würde, würde ich das wahrscheinlich in schwarz tun, weil da kann man nicht viel verkehrt machen.
Kannst du nicht falsch machen, ja.
Ja, ist halt am wenigsten aufdringlich. Oh, es gibt auch Tarnfleck. Ja, okay, das muss ich jetzt nicht haben.
So. Ja, aber so ein Grün passend zum neuen iPhone?
So ein Midnight Green, meinst du?
Ja. Bin mal gespannt, wann die ersten Zubehörhersteller auf die neuen Farben jetzt aufspringen.
Da gibt es ja schon die Hüllenhersteller, die einiges machen in dem Bereich. Also da gibt es ja schon so ein bisschen was, ja. Ja, so ist das. Gut, ich würde sagen, von meiner Seite ist alles gesagt worden heute.
Pockmess.
Dann haben wir es. Ne?
Jo.
So ist es.
Und wenn alles Wiesn gut geht, muss doch jetzt auch wieder sein, ja?
Keine Ahnung, wird irgendwann Ende September nämlich
dann losgehen. Ja, muss jetzt auch wieder soweit sein, ja.
Ja, Mai. Gut, gut. Okay, dann hören wir uns, wenn alles gut geht, nächste Woche wieder.
Genau.
Okay, also, jo. Bis dann. Tschüss.